Kurvendiskussion, der Motorrad-Podcast.
Hallo liebe Hörerinnen und liebe Hörer, zum ersten Mal seit vielen Folgen, da fällt es mir gar nicht so leicht, eine passende Einleitung zu finden. Erst recht nicht nach dem erneuten Blick auf die Webseite timetoride.de mit der Weltkarte, mit den vielen Bildern von vollbeladenen Transalps vor exotischen Hintergründen und den zig Artikeln zu allen möglichen Motorradreisethemen. Und das in einer Tiefe, wie man sie heutzutage im von Kurzvideos geprägten Internet kaum noch findet. In einem Wort würde ich meine heutigen Gäste einfach als Weltreisende ankündigen, was jetzt nicht falsch wäre, aber eben auch nicht alles. Ich bin Ferdinand Antheinrich Steige, ich bin Reiseredakteur und Podcaster beim Motorrad und bevor ich jetzt weiter nach Worten ringe, sage ich einfach nur willkommen Bea und willkommen Helle.
Hallo Ferdinand, grüß dich, schön, dass wir bei dir sein dürfen.
Hallo, ja und dann gleich so eine tolle Anmoderation, also ja. Das ist super, gleich auch auf den Punkt getroffen, glaube ich.
Ja, genau.
Ja, ich kenne euch ja tatsächlich auch schon seit ein paar Jahren, also auch vor meiner Zeit beim Motorrad und ich bin eben oft auch bei diesen ganzen Ausrüstungsseiten und sowas bin ich schon hängen geblieben. Und da ist ja, also eure Website, wie gesagt, die ist ja echt voll bis, keine Ahnung, da kann man sich schon mal verirren fast. Könnt ihr so eure bisherige Weltreise, ich meine, was ist eine Weltreise? Das ist ja immer auch Definitionssache. Könnt ihr das kurz umreißen, wo ihr schon überall wart? Oder ist es einfacher zu sagen, wo er noch nicht war? Ich weiß es nicht.
Nein, also da fehlt natürlich noch ganz, ganz viel. Wir waren auf der Reise circa in 50 verschiedenen Ländern auf 5 Kontinenten, wobei das natürlich Definitionssache ist, wie viele Kontinente das es gibt auf dieser Welt. Wir haben ungefähr 155.000 Kilometer in diesen gut 5 Jahren. Am Ende waren es ja dann fast 5,5 Jahre zurückgelegt. Und gestartet sind wir in Deutschland, dann ging es immer weiter nach Osten durch die Ukraine, das ging damals nach Russland, Kasachstan, Mongolei bis Vladivostok, dann haben wir weite Teile Südostasiens bereist, dann kam Australien, da waren wir sehr, sehr lang, da hängt auch ein bisschen unser Herz dran, muss man auch dazu sagen, dann Neuseeland und dann?
Ja, ging es weiter nach Südamerika, also einmal rauf und runter im Zickzack Südamerika, wollten dann eigentlich von Kolumbien nach Panama verschiffen, aber auch da kam wieder alles anders, haben dann spontan beschlossen, wir verschiffen die Motorräder nach Kuba, was eine sehr einmalige Chance war, mit den eigenen Motorrädern auf Kuba zu bereisen. Und haben dann das gemacht. Von Kuba ging es nach Mexiko und von Mexiko dann nach Nordamerika, wo ja uns dann der Winter ein bisschen Zeitdruck verschafft hat, um da noch so viel wie möglich zu sehen, bevor ja der Winter kommt in Nordamerika.
Und von da aus ging es dann über London, also über England wieder nach Hause.
Ja, das heißt, ihr seid aber auch zwischendurch, also das war tatsächlich am Stück diese 5 Jahre. Also ihr wart nicht zwischendurch wieder in Deutschland, in der Heimat?
Nein, das stimmt so nicht. Also wir waren sogar mehrfach in Deutschland. Das eine Mal haben wir die Motorräder zum Beispiel von Neuseeland nach Südamerika verschifft. Da waren die auf einem Containerschiff für, ich weiß gar nicht mehr genau, 3 Monate, 4 Monate. In der Zeit haben wir einen Gabelflug über Deutschland genommen, haben da mal wieder Freunde, Familie besucht. Wir waren mal zu Hause.
Ganz kurz auch tatsächlich in diesen 3-4 Monaten hatten wir das Glück, zu unseren alten Arbeitgebern zurückzukehren für ein Sommerarbeitsprojekt und die Reisekasse aufzubessern. Jetzt sind natürlich auch gefreut. Wir dann genau. In Südamerika waren, dass die wieder ein bisschen voller war.
Dann hat die Schwester mal geheiratet. Die hat sich natürlich gefreut, dass wir da auch zu der Hochzeit kommen. Da waren wir mal für einen Abstecher zu Hause. Also wir waren grundsätzlich immer mit dieser Reise beschäftigt. Wir haben zum Beispiel in Australien einmal 3,5 Monate auf einer Rinder- und Baumwollfarm gearbeitet. Also da waren wir auch nicht klassisch am Reisen, sondern stationär am was anderes tun. Aber es hat sich in diesen 5,5 Jahren quasi mehr oder weniger immer schon um die Reise und um einen gewissen Fortschritt an dieser Reise gedreht, ja.
Aber war jetzt von Anfang an nicht geplant, dass das so das Bestimmende ist für die kommenden 5 Jahre, die Reise, oder?
Ja, eigentlich hatten wir 2 Jahre dafür veranschlagt, hatten also ein bisschen einen klassisch deutschen Plan. Ich meine, wir waren zuvor nie weiter weg und wie ich schon gesagt habe, wir haben recherchiert. Bea hat mir von ihrem Traum erzählt, dass sie eben mal nach Australien wollte, aber nie eine passende Begleitung gefunden hat. Und ich fand das gleich spannend, super spannend. Ich war aber schon immer der leidenschaftliche Motorradfahrer. Bea hatte einen Motorradführerschein und so hat sich das halt ergeben. Und Verschiffung nach Australien war dann sehr teuer. Unsere Arbeitgeber wiederum haben uns nicht freigestellt für ein paar Monate, sondern haben gesagt, entweder weiterarbeiten oder kündigen. Und dann haben wir gesagt, irgendwann, Mensch, für das ganze Geld, da können wir ja nach Australien fahren. Und Zeit haben wir auch, wenn wir kündigen müssen. Und naja, so ist das mit dieser Weltreise entstanden. Wie gesagt, ursprünglich 2 Jahre lang. Aber wir haben dann relativ schnell Es hat ein bisschen gedauert, bis wir das rausgefunden haben, so muss man sagen, bis wir unseren Rhythmus gefunden haben und wir herausgefunden haben, dass viele Sachen auf Reisen oftmals viel, viel länger dauern und dass man vielleicht auch nur die Gelegenheit hat, dass man einmal dahin kommt, dass man mal irgendwo eingeladen wird, dass man Tipps bekommt von Einheimischen und dass man auch immer wieder Auszeit vom Reisen braucht. Also da prasseln so viele Eindrücke auf einen ein, dass man auch immer mal wieder irgendwo sich ein Fleckchen suchen muss, wo man sagt, da sitze ich jetzt für 4 Wochen, ohne dass ich was anschaue, ohne dass ich Eindrücke sammle und verarbeite das auch ein bisschen. Und dann haben wir natürlich gearbeitet, um das auch zu finanzieren. Das ist ja dann eh nochmal ein Punkt, wo wir, glaube ich, später drüber sprechen. Ja, und so wurde dann im Endeffekt ein bisschen unfreiwillig halt ein bisschen länger.
Ja, aber wie war denn, also du hast es schon grob angerissen, wie war denn so euer Motorradleben, euer Leben allgemein vor der Weltreise, vor diesem Plan 2 Jahre jetzt? Es ist, ich meine, das macht man jetzt ja auch nicht mal eben so, dass man schon sagt, okay, ich will jetzt nicht nur 6 Wochen sondern oder Sabbatical, sondern ich mache jetzt mal wirklich längerfristig eine Reise. Wie war das vorher?
Eigentlich, also unser Leben ganz klassisch, beide ganz normal in den Beruf gegangen, wollten vielleicht eine Karriere machen, also ganz bodenständig, hatten eine Wohnung. Und als dann die Idee mit der Reise kam, das war so 2 bis 3 Jahre, bevor es dann wirklich losging, dadurch, dass eben von unserem Arbeitgeber klar war, damals Sabbatical gibt's nicht, war damals jetzt auch noch nicht so gängig, hatten wir nur 2 Möglichkeiten. Entweder diesen Traum wieder begraben oder es ja alles auf eine Karte und eben kündigen. Und das war eigentlich dann im ersten Moment nicht jetzt irgendwie abschreckend, sondern irgendwie abenteuerlich zu sagen, ja, das machen wir jetzt. Und wir haben dann auch während der 2-jährigen Vorbereitung, also so lange haben wir gespart, Sachen verkauft, Motorräder vorbereitet, da viel Energie reingesteckt, waren wir uns eigentlich auch immer sicher, dass das genau das Richtige für uns ist, bis dann natürlich, ich meine, glaube so Job und Wohnung kündigen, da war dann schon mal ein mulmiger Moment, weil da sind wir natürlich schon auch sehr deutsch geprägt gewesen. Du hast deinen sicheren Job, deinen unbefristeten und willst du den jetzt da wirklich kündigen für so eine, ja, für so ein Abenteuer. Aber das ging auch noch. Ich glaube, am schwierigsten war dann wirklich der Tag des Abschieds, wo wir uns halt von Eltern und Freunden dann wirklich auf unbestimmte Zeit verabschiedet haben. Das ist natürlich schon sehr emotional und wo du dann schon denkst, puh, was mache ich denn da eigentlich?
Ja, wo dir auch ein bisschen bewusst wird, dass du jetzt so in das Unbekannte aufbrichst. Also ich kann mich da gut erinnern, die ersten 2 Wochen, bis man sich auch ein bisschen dran gewöhnt, ein Gefühl kriegt, habe ich mir jeden Tag gedacht, oh Gott, was habe ich mir da jetzt angetan? Also jeden Tag Zelt aufbauen, das Motorrad total überladen, nichts hat der Struktur oder so. Also das lag dann einfach alles irgendwie quasi an unserem Spot herum. Das musstest du am nächsten Tag ja wieder da draufbringen und so. Aber so nach 2 Wochen, also von daher kann ich ja total oder können wir gut verstehen, dass es, glaube ich, schwierig ist, sich wirklich darauf vorzubereiten. Also man kann das planen, man kann sich das gedanklich durchdenken und sich da vielleicht da hineinfühlen und so. Aber wenn es dann wirklich losgeht, kann man erst wirklich rausfinden, ob so eine lange Reise was für jemanden ist oder ob das für einen selbst auch wirklich ist. Und bei uns war so nach 2 Wochen immer mehr so das Bauchgefühl da, da bin ich richtig, da bin ich angekommen und ich glaube, aus dem Grund ging das auch nur diese 5 Jahre, weil das für uns nie mühsam war. Wir haben 70% der Zeit in einem kleinen Zelt geschlafen, irgendwo. Und das muss man auch mögen. Oft keine Dusche. Zeitweise hatten wir mal Etappen mit 14 Tage ohne Dusche, wo es halt nur ab und zu einen Gebirgsbach gab oder so. Also das sind Sachen, die muss man schon mögen. Aber das war für uns nie eine Schwierigkeit. Also das war einfach Teil des Abenteuers. Das war, haben wir genossen.
Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass man wahrscheinlich vorher auch so beschäftigt ist mit der Vorbereitung, ja, dass man diese ganzen Emotionen da irgendwo hinten parkt vielleicht oder die gar nicht durchlässt und dann am Tag, wo du halt dann losfährst, dass es dann wahrscheinlich so auf einen einprasselt, oder?
Also hast du auf jeden Fall recht, ja. Es ist bestimmt so. Du bist so beschäftigt, dass das gar nicht so durchsickert vielleicht. Ja.
Und vor allem zum Schluss raus, kurz vor der Abfahrt, geht es wahrscheinlich den meisten so wie uns, wir hatten halt auch das Gefühl, wir werden nicht fertig. Das fehlt noch, irgendwelche Unterlagen, Visa fehlen noch. Und da ist man natürlich geneigt zu sagen, ah, man schafft die Abfahrt nicht, man verschiebt es jetzt vielleicht wieder oder so. Aber das war ganz wichtig für uns, dass man wirklich einen fixen Tag hat, wo man sagt, nee, wir fahren jetzt los, weil sonst besteht natürlich die Gefahr, dass man das immer wieder rausschiebt und dann gar nicht losfährt. Und das war eben ganz wichtig zu sagen, okay, auch wenn jetzt die Sachen nicht 100% perfekt sind, es gibt nicht den perfekten Moment, sondern jetzt einfach machen.
Ist natürlich sicherlich auch wieder so ein bisschen eine deutsche Ader, das perfekt vorzubereiten natürlich. Klar ging uns genauso. Also das, wir haben ja gedacht, im Rest der Welt gibt's nichts, keine Medikamente. Wir hatten ja sogar für alles Ersatzbatterien dabei, weil es gibt nirgendwo auf dieser Welt Batterien, dachten wir. Also hat sich natürlich schnell das Bild.
Das machen manche natürlich auch auf 2-3 Wochen Urlaub, also dass sie da auch alles mitnehmen, weil sie denken, da gibt's kein Zahnpasta oder so.
Ja, also wir haben dann schon schnell rausgefunden, dass oftmals die Teile, wo zum Beispiel auch gewisse einfache Krankheiten vorherrschen, die sind ja da viel besser darauf vorbereitet als wir aus Deutschland, wo wir die Krankheit nicht kennen und dann Medikamente dahin mitschleppen zum Beispiel. Also haben wir öfter mal so gelernt. Da geht man einfach in die Apotheke und die haben da was vorrätig und sagen, okay, kennen wir das Problem, nimmt es, ist dann wieder weg. Also
ja. Ich habe es auf eurer Homepage auch gesehen, dass ihr auch diesen Anfang ja eigentlich schon recht schön dokumentiert habt. So. Also da sieht man ja noch Bilder von euch von, ich glaube, 2010, 2011. Wenn ihr jetzt sagt, 2 Jahre lang habt ihr da euch vorbereitet, was waren da so die größten Sachen? Also ich meine, ich glaube, so zu 90% beschäftigt man sich immer so, wow, was ist das ideale Reisemotorrad und so weiter. Aber das ist wahrscheinlich auch sehr viel Bürokratie und Visa und so Sachen gewesen, oder? Oder was waren da so die größten Probleme oder Hindernisse?
Ich meine, man muss dazu sagen, wir waren da auch relativ, wie soll ich sagen, wir haben jetzt diese Reisevorbereitung nicht total überdacht und haben uns vorgestellt, was alles passieren oder was das Perfekte dafür wäre. Ich hatte halt schon Transalp und dann war klar, die ist schon da, die sind robust, zuverlässig und so weiter. Da brauchen wir für die BA das gleiche Motorrad. Die sind auch bezahlbar natürlich. Das war so ein bisschen der Grund, weil wir dadurch natürlich länger reisen konnten und nicht schon im Vornherein sehr viel Geld fürs Motorrad ausgegeben haben. Aber ansonsten, meine Eltern hatten Camping-Equipment. Das war 30 Jahre alt, das nehmen wir mal mit, das ist noch gut. Haben wir auch während der Reise festgestellt, dass das vielleicht ein bisschen schwer und sperrig war, aber das war für uns so, ja, ist schon da, brauchen wir uns keinen Kopf nicht machen, nehmen wir mal mit, das hat sich bewährt. Dass die Zeiten sich verändert haben, war natürlich dann ein anderes Thema. Aber das hat es auch auf eine gewisse Weise sehr einfach gemacht. Heutzutage ist es dann oftmals so, dass man sich sehr viel Gedanken zu einer Sache macht und dann kann es dazu führen, dass man das gar nicht erst mehr angeht, weil man zu viele Schwierigkeiten drin schon erkennt. Wir sind in die Mongolei gefahren, wir haben uns natürlich sehr darauf vorbereitet, in jeder Form, hatten auch großen Respekt davor. Aber zum Beispiel die Bea hat zum Motorradfahren mehr oder weniger da begonnen. Und wir haben uns gedacht, naja, das Offroadfahren, das lernt sie schon, wenn sie da ist. Was das bedeutet, mit diesem extrem überladenen Motorrad dann tatsächlich Offroad zu fahren, also zwangsweise, weil da gibt's keine Straße, und natürlich extrem herausforderndes Terrain, das mussten wir vor Ort lernen. Und dann war es halt so, jetzt müssen wir da durch, was sollen wir machen? Da kommt keiner und hilft uns. Und das ging dann immer. Und von daher, ja, schön, wenn wir zeitweise zurückblicken und uns die Bilder anschauen, wie wir da durch die Mongolei gefahren sind, wo wir uns denken, wie haben wir das hinbekommen? Das ja. So ragt uns selbst.
Also ich meine, klar, es ist wie immer im Leben, du kriegst natürlich gute Ratschläge, aber du denkst, ja, red du nur, also vieles haben wir natürlich auch angenommen, aber vieles muss man einfach selber lernen im Leben. Und wir haben auch ganz viel dazugelernt auf der Reise und haben dann Sachen optimiert, Equipment weggegeben, verschenkt, verkleinert, Gewicht ganz stark reduziert. Über die Zeit natürlich sind die Fahrfertigkeiten dann schon besser geworden. Also zu einem gewissen Grad hat Learning by Doing dann doch funktioniert. Und ja, am Ende haben wir es ja hinbekommen. Und das ist, glaube ich, die Hauptsache, dass man mit seinen Schwierigkeiten und Herausforderungen wächst und die meistert und es am Ende dann hinbekommt.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, also ich wäre wahrscheinlich eher so, also ich finde es sehr sympathisch, dass ihr halt zum Beispiel einfach das genommen habt, was halt schon da ist, so, weil ich finde, man ist halt sehr, oder ich bin halt sehr geprägt teilweise auch von, ja, von Reiseberichten von anderen oder von, weiß ich nicht, Literatur wie dem Adventure Motorcycle Handbook so, wo halt, das habe ich schon 3-mal durchgearbeitet so ungefähr und bin noch nicht losgefahren, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich halt auch so ein Kandidat wäre. Ich würde halt erstmal 500 € für ein möglichst leichtes Zelt ausgeben und würde mich erstmal voll auf diese Ausrüstung fokussieren. Ja, um dann irgendwann zu merken, darauf kommt es eigentlich gar nicht an. So. Also das, aber wie war das bei euch? Seid ihr da, ich meine, das ist jetzt auch noch nicht so lange her. Wie habt ihr euch da Inspiration geholt oder habt ihr da einfach für euch selber schon ungefähr einschätzen können, was ihr braucht? Oder habt ihr da wirklich, weiß ich nicht, wirklich im Internet recherchiert, um was man sich da alles kümmern muss?
Das ist eigentlich ein spannender Punkt, weil eigentlich aus genau dem Grund ist die Webseite Time to Ride entstanden, weil 2009, 2010 gab's ganz viele Reiseblogs. Damals kam das ja so ein bisschen mit den Baukästen auf. Jeder konnte ein bisschen so seine eigene Webseite kreieren. Das waren nur ganz einfache Sachen. Und viele waren angefangen und nach 2 Monaten fand man keine Infos mehr drüber. Und wir haben uns dann immer gewundert, warum das so ist und haben uns dann gedacht, naja, wir müssen uns ja eh auf diese Reise vorbereiten. Dann könnten wir diese Infos zusammenschreiben und für andere potenzielle Reisende die zur Verfügung stellen, damit es die einfacher haben. Das war eigentlich der Antrieb. Wie viel Arbeit das bedeutet, hatten wir nicht im Ansatz erahnt. Und wir standen auf der Reise mehrfach vor dem Punkt, wo wir gesagt haben, wollen wir das weitermachen oder eigentlich nicht, weil es ist natürlich prinzipiell ja unbezahlt. Also wir haben da ganz viel Zeit investiert und natürlich auch unser Kapital oder unser Geld, um Unterkünfte zu mieten, wo Internet war und so weiter, um das weiterzuführen. Also wie gesagt, von daher gab's da noch nicht so viele Informationen. Vielleicht hat man heutzutage auch viel zu viele Informationen schon, dass man gar nicht mehr weiß, in was für Richtung soll man tatsächlich gehen. Wir haben das
kann ich mir gut vorstellen, ja.
Wir haben das genommen, was da war, haben dann noch was, wie gesagt, jetzt mit dem Camping-Equipment von den Eltern noch was dran gebaut und dann ging's los. Und ja, also vielleicht war es da auch einfacher von der Hinsicht, ja.
Ja, du hast ja gesagt, ihr habt da so eine Zeit gebraucht, um euch da zu finden. Also bei mir ist das auch so, wenn ich unterwegs bin, ich kann mir das, ich habe schon ein gewisses System mittlerweile. Was packe ich in den Koffer, in die Gepäckrolle, in den Tankrucksack und so weiter. Aber egal wie, es braucht immer so 5, 6, 7 Tage und dann hat alles so seinen Platz. Wie lange hat das bei euch gedauert, bis ihr habt wahrscheinlich da noch ein bisschen mehr dabei gehabt, bis ihr euch da, ja, jetzt rein von der Ausrüstung her so gefunden habt und auch so mental irgendwie, bis euch klar war, so, wir fahren halt jetzt nicht nach 2 Wochen, dreht man wieder um, so, sondern man fährt halt jetzt da weiter.
Also von der Ausrüstung her ist es bei uns nur so schrittweise da gegangen. Wir haben dann schon relativ schnell festgestellt, okay, wir sind, nur weil alles irgendwie aufs Motorrad passt, heißt das nicht, dass das eine gute Idee war. Und wir haben halt dann Schritt für Schritt Sachen, entweder wo wir gleich gemerkt haben, die brauchen wir nie, relativ schnell verschenkt. Aber du kannst natürlich unterwegs nicht immer gleich in ein top ausgestattetes Outdoor-Geschäft gehen und sagen, ah, jetzt brauche ich doch was anderes. Das heißt, wir hatten das erste Mal in Bangkok eigentlich, also nach der ganzen ersten Etappe bis Vladivostok war jetzt nicht so groß die Möglichkeit, da was zu optimieren, sondern erst in Südostasien haben wir dann zum Beispiel kleinere Isomatten uns geholt. Wir haben unsere Campingstühle erstmal ganz verschenkt, weil wir gesagt haben, okay, die sind zu groß und zu schwer, haben uns dann in Australien, also viele Monate später erst, da kam gerade dieser Helinox, dieser kleine Klappstuhl auf den Markt und haben uns dann in Australien mit so kleinen Klappstühlen zum Beispiel ausgestattet. Und so ist das so Schritt für Schritt über einen relativ langen Zeitraum passiert, auch einfach, weil die Verfügbarkeit von vielen Sachen unterwegs nicht so gegeben war.
Wobei, eine Struktur haben wir eigentlich schon nach relativ kurzer Zeit, weil dir das ja auch die Nerven geht, wenn du immer das Unterste brauchst und dann musst du den ganzen Koffer ausräumen, damit du das kriegst. Also das hat man schon, ich würde sagen, so nach 2, 3 Wochen hat das schon sehr, sehr gut funktioniert. Da haben wir natürlich dann auch umgeräumt, haben verschenkt und haben quasi Platz geschaffen für die Sachen, die tatsächlich wichtig waren. Aber es wird dir wahrscheinlich auch so gehen. Das System, das jetzt zum Beispiel durch Osteuropa, Zentralasien funktioniert hat, war für Südostasien total für die Katz, weil da haben wir eigentlich den Benzinkocher und das Camping-Equipment kaum mehr gebraucht, weil natürlich Südostasien sehr viel günstige Unterkünfte hat. Schwieriger ist zu campen. Und weil das Essen auch super lecker und günstig ist. Also du veränderst dann da schon deine Strukturen. Natürlich war die Winterjacke da dann ganz unten und so jetzt mal die Badehose eher weiter oben. Und in Australien haben wir dann wieder mehr das Camping-Equipment. Also man passt sich ständig eigentlich ein bisschen an die Anforderungen, die das Land so bietet. Krasser war natürlich dann Südamerika, wo du so jetzt mal vielleicht mal im Tiefland unterwegs bist, da hast du heiße sommerliche Temperaturen und dann fährst kurz mal in die Anden hoch am nächsten Tag und hast nachts minus 20 Grad. Da war es natürlich dann ein bisschen herausfordernder, dass man da ein gutes System hat, aber das verändert sich ständig mit Land, ja, kann man sagen.
Mhm. Wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen zu der Vorbereitung, das ist ja auch immer so ein großer Punkt. Habt ihr euch da auch so in Richtung Werkzeug und Schrauberfähigkeiten, habt ihr euch da auch vorher, also wart ihr da eh schon fit? Also, oder habt ihr euch das einfach erarbeitet, weil halt dann irgendwann die erste Reifenpanne kam oder die erste, keine Ahnung was?
Also ich schraub, seit ich denken kann, also als kleines Kind habe ich schon alles zerlegt und modifiziert, verbessert, umgebaut. Oft einmal hat es nicht funktioniert, aber ich bastel tatsächlich schon immer an allem. Und je älter ich wurde, umso versierter wurde das dann. Also ich bin jetzt gelernter Mechatroniker, was bedeutet Schlosser, Elektriker, habe dann Maschinenbautechniker gemacht. Also von daher habe ich jetzt auch handwerklich einen guten Background. Und wir hatten eine gut ausgestattete Werkstatt mit zwei Freunden. Von daher, die Transalp habe ich ja komplett selbst aufgebaut, also meine zumindest, BIOS, also wir haben ja alle Teile ja selbst gebaut, über Kofferträger, Sturzbügel, alles, was halt an dem Motorrad dran war, weil halt auch für Transalp gab es zu dem Zeitpunkt oder heute nur viel weniger Zubehör im Endeffekt. Mhm. Also ich kenne an unseren Transalps vermutlich jede Schraube, jede Mutter. Ich bin da schon sehr versiert, wobei die Erfahrung gezeigt hat, also viele, die, denen wir von dieser Reise erzählen, die sagen, also man muss ein Schrauber sein, um so eine Reise machen zu können. Tatsächlich ist es so, dass die wenigsten Schrauben können, die so eine Reise machen. Und das sind gar nicht so wenige, weil man immer irgendjemanden trifft, findet, der einem weiterhilft. Also ich habe auch oftmals anderen geholfen, irgendwo mit einem platten Reifen, mit einem losen Lenkkopflager oder was auch immer so anstand. Oder du triffst halt wiederum eine gute Werkstatt. Das spricht sich ja rum unter den Reisenden, dass die sagen, fahren die und die Werkstatt, da können die das und das machen. Oder Einheimische, die dir einfach helfen und sagen, hey, Platten, komm mal mit, das lösen wir. Also du musst nicht zwingend schrauben können. Du solltest natürlich, wenn du jetzt vielleicht ein modernes Motorrad hast, die viel Zahn für BMW dabei haben, weil die gibt es jetzt in Südamerika nicht an jeder Ecke. Oder vielleicht auch Diagnosegerät oder so, irgend sowas in die Richtung. Aber ansonsten kann man auch ohne Schrauberkenntnisse super reisen. Also problemlos, würde ich sagen.
Für uns hat es halt einfach leichter gemacht,
genau.
weil wir eigentlich wenig auf fremde Hilfe angewiesen waren, genau. weil du eigentlich tatsächlich so gut wie alles selber machen und richten konntest.
Die Reise wird halt anders aussehen, wenn du jetzt nicht schraubst, weil du vielleicht mehr eben auf Werkstätten und so angewiesen bist. Aber grundsätzlich, wie gesagt, kein Thema. Mhm. Muss man jetzt
ja, nicht spannend. Können. Also, ja. Nee, aber ich denke mir auch, dass natürlich wird es wahrscheinlich schaden, wenn man halt so sich ein bisschen behelfen kann, aber es wird wahrscheinlich immer irgendwas geben, wo du eh eine Werkstatt brauchst und wo du eben auf fremde Hilfe angewiesen bist, aber die hast du dann ja eigentlich immer irgendwo. Also.
Ich meine, unsere Erfahrung ist schon von vielen anderen Reisenden, dass du sag jetzt mal, du hast ja natürlich oftmals, sei es in Asien oder in Südamerika oder so, sind es ja ganz rudimentäre Werkstätten, diese Dorfwerkstätten. Die reparieren halt alles. Und da ist die Erfahrung natürlich schon die, wie du sagst, wenn man ein bisschen ein Gefühl hat für die Technik, dann ist das gar nicht verkehrt. Und man sollte den Mechanikern da vor Ort immer auf die Finger ein bisschen gucken, weil der hat wahrscheinlich noch nie ein Tenere 700 gesehen. Und dann fragst du den, hast du sowas schon mal gemacht? Dann wird der immer sagen, ja, ja, ständig. Und der nimmt halt dann den großen Vorschlaghammer und klopft halt dann auf eine kleine Schraube ein. Und wundert sich, wenn danach das Gehäuse, das Motorgehäuse gebrochen ist oder irgend sowas. Also wenn man da selber natürlich daneben steht und sagt, das würde ich jetzt nicht machen hier, dann kann man da schon gewisse Sachen verhindern, ein bisschen positiv einwirken auf den Mechaniker. So. Aber ansonsten halt natürlich muss man sich auch ein bisschen auf das verlassen, was der kann. Ja.
Ja. Aber habt ihr jetzt mit der Transalp, das war ja dann wahrscheinlich eh schon was, das ist ja auch eine gängige Empfehlung eigentlich für so eine Art des Reisens. Rückt das Motorrad dann trotzdem irgendwann in den Hintergrund? Oder habt ihr euch doch mal ein anderes Motorrad gewünscht, ein leichteres vielleicht auch oder sowas? Oder habt ihr einfach gedacht, naja gut, wir haben jetzt eh viel Gepäck dabei und da wissen wir, du hast es ja gesagt, du kennst es bis zur letzten Schraube. Also wart ihr da immer zufrieden damit oder gab es da schon mal die Situation, jetzt hätten wir schon gern was, keine Ahnung, was Moderneres, oder?
Also ich hätte mir tatsächlich im Gelände was Leichteres gewünscht. Das war natürlich, ich habe mit 18 meinen Motorradführerschein gemacht, bin aber danach tatsächlich nie gefahren, aus persönlichen Gründen, Studium, kein Geld für eine Maschine und solche Sachen und habe dann eigentlich wirklich erst 2 Jahre, bevor wir losgefahren sind, wieder angefangen mit Motorradfahren und hatte entsprechend natürlich auch wenig Offroad-Erfahrung mit das Gepäck natürlich macht es nochmal schwieriger. Die Transalps sind natürlich vom Handling her jetzt, wie würdest du es beschreiben?
Ja, ich würde jetzt, also die Transalp ist ein ultra dankbares Motorrad und sie ist auch sehr günstig und zuverlässig, aber damals muss man tatsächlich sagen, rein was den Rahmen betrifft, was die Steifigkeit betrifft, die kamen halt aus dem Werk, dann gab es noch Givi-Koffer, Plastikkoffer, da konnte man 5 Kilo zuladen und dann war der Feierabend, wo du merkst, die sind nicht dafür gebaut, wirklich schweres Gepäck zu tragen. Also der Rahmen hat das immer klaglos mitgemacht, aber das ist, wie soll man sagen, wenn man jetzt speziell Offroad fährt und man will, sag jetzt, man hat jetzt zügigere Richtungswechsel, dann macht das Motorrad alles, aber kaum dahin fahren, wo man hin will, weil es einfach ultra schwammig ist. Das Fahrwerk natürlich tut sein Übriges dazu, das ist natürlich auch einfach alt, ich meine, die Technik stammt aus den 80ern, sage ich jetzt mal. Und das Zweite ist, wo ich quasi heutzutage auf ein moderneres Motorrad tendieren würde, wäre eben einfach, dass der Rahmen viel, viel steifer ist und viel besser dieses Gepäck wegstecken kann und dadurch auch viel, viel dynamischer und schöner zu fahren ist. Also das sind wirklich Welten. Wir hatten Leute, die sind kurz mal mit unseren Transalps gefahren, die haben nach 5 Minuten gesagt, wie könnt ihr überhaupt mit sowas fahren, da bringt man sich um. Wir haben es natürlich nicht so gemerkt, weil das ist auch eine Gewohnheitssache dann. Also von daher würde ich auf ein moderneres Motorrad gehen. Und zum anderen, ich würde nicht mehr mit Vergaser reisen. Das war zwar unproblematisch, aber speziell zum Beispiel in den Anden, wo man ständig die Höhe wechselt, macht es auch kaum Spaß. Also da ist eine Einspritzer. Einspritzung funktioniert heutzutage so unglaublich zuverlässig. Die ist einfach wesentlich besser für solche Sachen. Also von daher, die Transalps waren gut für diese Erfahrung, aber heutzutage wäre es definitiv ein moderneres Motorrad.
Und für mich würde ich jetzt noch anschließen, was Leichteres. Ich habe mir mit der Transalp schon mit dem Gewicht eher schwer getan, vor allem Offroad, und bin jetzt danach auch kleinere und leichtere Motorräder Probe gefahren. Und natürlich steht und fällt es immer ganz viel mit dem Können des Fahrers, aber wenn man jetzt nicht der super top versierte Fahrer ist, macht es natürlich ein leichteres Motorrad einfach etwas leichter im Gelände. Und das wäre jetzt auch für mich für die Zukunft jetzt eher die Wahl auf was für so eine Reise, für so eine lange Reise, die über so viele verschiedene auch Streckenansprüche geht. Also würde ich tatsächlich jetzt auf was Leichteres tendieren, für mich jetzt.
Mhm. Ja, aber es ist interessant, weil ich habe auch das Gefühl, es gibt immer so die zwei Lager. Die einen, die halt immer was, ja, eher auch was Älteres empfehlen, wo man halt alles selber machen kann. Und dann gibt es ja auch doch durchaus welche, die halt mit modernen Maschinen, mit Einspritzern unterwegs sind. Ja, weil die mechanischen Sachen, ich meine, eine Reifenpanne ist eine Reifenpanne und wenn du einen Ölwechsel machst, ist es ein Ölwechsel. Und dass halt viele Sachen dann doch jetzt nicht so kompliziert sind und du brauchst eben dann doch nicht für alles ein Diagnosegerät. Mhm. Also das, ja, wie du sagst, eben mit diesem Einspritzer, das ist halt auch was vielleicht oft ja nicht so rauskommt, dass der eben durchaus dann deutlich unkomplizierter ist. Ja, eben gerade wenn du so verschiedene Höhen hast und so, und das wird man wahrscheinlich in den Alpen schon merken, aber erst recht in Südamerika oder sonst wo, wo es halt nochmal ein bisschen höher rausgeht. Mhm.
Ja, ich denke, da muss man auch ein bisschen, ich meine, zum einen natürlich ist es ganz wichtig, das sagen wir auch immer, das perfekte Motorrad ist das, auf dem du dich wohlfühlst. Ja. Aber natürlich auch wichtig ist, da muss man natürlich, sag ich jetzt mal, vielleicht das persönliche Ego mal außen vor lassen und wo man wirklich sagt, darauf fühle ich mich wohl und nicht, das wirkt cool oder so. Ja. Ob das jetzt dann ein 1250 oder 1300er GS Adventure ist oder eine kleine 125er oder Chopper. Also es gibt ja Leute, die das Jack Lukasen, der mit einer R1 um die Welt gefahren ist und da steckt das Ding bis zur Sitzbank im Schlamm. Dann das australische Pärchen, die beide auf einer E-Glide, auf einer Harley um die Welt gefahren sind und das Ding steckt bis zur Sitzbank im Schlamm. Gehen tut alles und es muss dem einen Spaß machen. Wie gesagt, ob man natürlich jetzt auf seinem Motorrad ein Multifunktionswählrad braucht oder eine Sitzheizung, sage ich jetzt mal, das macht es komfortabel. Aber das sind natürlich technische Spielereien, die auch kaputt gehen können. Solange die jetzt nicht essentiell fürs Fahrverhalten sind, ist es wahrscheinlich nur egal. Aber es gibt natürlich auch so Motorräder, die so jetzt mal da in der Mitte drin liegen, wie jetzt vielleicht die aktuelle Transalp, wie vielleicht Tenere oder so. Die sind technisch simpel, unkompliziert, haben ein gutes Fahrwerk. Da setze ich mich drauf und die wird mich problemlos wahrscheinlich um die Welt tragen. Aber man muss auch dazu sagen, auf unserer Reise, die meisten waren tatsächlich auf BMWs unterwegs, auf sehr neuen BMWs. Es war kaum jemand mit einem alten Motorrad unterwegs. Und die liefen auch. Also die kamen auch um die Welt. Also
Ich glaube auch, es gibt da kein richtig und falsch. Das muss jeder für sich. Beides hat seine Vor- und Nachteile und jeder muss das für sich einfach entscheiden, was für ihn das Richtige ist und auch mit seinen eigenen Voraussetzungen. Weil wenn ich jetzt kein Schrauber bin, dann natürlich, was heißt, nützt mir das alte Motorrad nicht so viel. Du findest vielleicht unterwegs leichter jemanden, der es reparieren kann. Aber ich würde auch sagen, das ist zu individuell, als dass man jetzt sagen kann, das ist entweder das oder das.
Ja. Und vor allem, man sitzt ja so viel Zeit, verbringt man auf dem Motorrad, da sollte es natürlich auch ein Grinsen ins Gesicht zaubern. Da soll man drauf sitzen und sagen, das Ding macht mir jeden Tag Spaß, ich sitze da bequem, ich habe ein gutes Feeling dafür. Wie gesagt, ob das dann ein Chopper ist, wo dann einmal einen netten Sound hinten rauskommt oder keine Ahnung, das ist dann vollkommen egal. Aber das muss Freude bereiten. Und ja.
Ja, das finde ich auch gut. So muss man es doch sehen eigentlich, genau. Wenn ihr jetzt sagt, ihr habt eigentlich von Anfang an auch ja schon geplant, diese Webseite, diesen Blog zu füllen, wie viel Zeit hat das von Anfang an oder auch später, wie viel Zeit hat das jeden Tag gebraucht? Also Stichwort auch so Fahrfotos, die ihr dann produziert habt oder Allgemeinfotos. Weil ich glaube, jeder weiß das, der nicht nur irgendwelche Handy-Clipsbilder macht, gerade wenn man alleine unterwegs ist und auch mal ein Fahrfoto von sich selber haben will. Da kann man auch schon mal gut und gerne eine halbe bis dreiviertel Stunde brauchen an einer Stelle, bis man mal ein ordentliches Bild hat vielleicht oder je nach Übung. Aber wie, oder auch die Notizen. Also wie viel Raum hat das eingenommen bei eurer Reise?
Also Helmut hat ja vorher schon gesagt, zu der Zeit, wo wir angefangen haben mit dem Blog, da gab es einige andere, aber viele sind eben irgendwann unter der Reise nicht weitergeführt worden. Und wir haben uns eben gewundert, warum das so ist, weil wir gedacht haben, ja, auf Reisen, da haben wir ja dann Zeit, da können wir das locker nebenher machen. Naja, der naive Gedanke am Anfang. Aber wir haben dann natürlich schon relativ schnell gemerkt, es braucht schon relativ viel Zeit und natürlich auch die entsprechende Infrastruktur. Das heißt, du brauchst Strom, du brauchst Internet für deinen Laptop, du musst den irgendwo laden. Und das war natürlich von Land zu Land verschieden. In Südostasien war es leichter, in Osteuropa, Nordasien und auch in Australien war es relativ schwierig phasenweise, weil entweder die Infrastruktur nicht da war oder nur sehr, sehr teuer in Form von irgendwelchen Unterkünften. Von dem her war das bei Weitem nicht so einfach, wie wir es uns gedacht haben und wurde dann auch relativ schnell klar, warum viele das nicht oder wenn dann nur ganz abgespeckt weiterführen. Und wie viel pro Tag?
Ich denke jetzt mal schwierig, da so Zeit konkrete Zeit anzugeben. Also wir haben ja die Reise damals auch 5 Jahre mitverfilmt. Das war ein bisschen daran angetrieben, weil kurz davor kam ja Long Way Round raus, das auch uns natürlich inspiriert hat. Die Abenteuerserie, die du sicher auch kennst.
Ich wollte euch dazu noch fragen, aber das können wir vielleicht gleich machen.
Und wir fanden die zwei Jungs, nach wie vor, wir finden die Serie super, wir finden die zwei Jungs super sympathisch, aber natürlich, die hatten ein ganz anderes Budget, die hatten ein ganzes Team dahinter sitzen, da waren Begleitfahrzeuge dabei und Ärzte, Mechaniker und so weiter. Und wir wollten zeigen, dass
man... Und Kameramann.
Kameramann, genau. Und wir wollten zeigen, dass man so eine Reise auch mit einem kleinen Budget machen kann, dass es nicht nur Promis vorbehalten ist zum Beispiel oder Leuten, die irgendwie reich sind. Und deswegen haben wir die Reise unter anderem tagtäglich verfilmt, weniger in einem Dokumentarstil, wo du über die ganze Welt was erfährst, als vielmehr als a Reality-Abenteuer-Soap, ja, wo du uns auch als Paar erlebst, was bietet das für Herausforderungen, auch abseits des Motorrads und so weiter, und wollten es eigentlich begleitend da mit dazu schneiden und dann eben produzieren. Und dadurch, dass aber unsere Aufgaben immer mehr gewachsen sind, also pro Reisebericht, den wir gemacht haben, auf der Webseite zum Beispiel, ist sicherlich ein Tag Arbeit draufgegangen, dass man da mal ein Gefühl kriegt, das sind jetzt so ungefähr 130 Berichte, also 130 Tage waren nur Reiseberichte, wahrscheinlich eher mehr Zeit. Naja, dann das Video schneiden, dann jeden Tag filmen, natürlich sehr viel filmen, dann die Fotografie dazu. Also ich würde sagen, pro Tag im Schnitt wahrscheinlich Minimum 2 Stunden Arbeit plus die Zeit an der Webseite, am Videoschneiden. Also ist ein großer Batzen, ist ein sehr, sehr großer Batzen, der da uns beschäftigt hat, ja.
Ja, ich frag das, aber ich kann's mir grob vorstellen, weil ich mache das mittlerweile auch so. Ich habe mittlerweile für mich die Form gefunden, dass ich jeden Tag so mein Notizbuch habe und die Fotos eben mache. Und ich mache dann aber alles für meinen Blog, mache ich dann eben die Sachen hinterher, schreibe ich es nochmal neu quasi oder schreibe es halt ab. Und dabei fallen mir dann nochmal ein paar andere Sachen ein. Und das ist für mich ein guter Kompromiss aus, ich habe täglich ein bisschen was damit zu tun auf der Reise und es ist aber immer noch eine Reise und jetzt nicht nur ich, wie ich mich die ganze Zeit selber irgendwie festhalte so. Und ich könnte mir halt schon vorstellen, dass wenn man dann auch vielleicht so ein bisschen den Anspruch für sich selber hat, dass man das von unterwegs auch noch bespielt, dass das bestimmt auch Tage dann dabei sind, wo man einfach nur fahren will und einfach nur sich hinlegen will, sein Zelt aufbauen will und einfach nichts mehr damit machen will, oder?
Auf jeden Fall. Und wir haben ja das damals nicht gestartet mit dem Hintergrund, wir wollen jetzt da irgendwie Geld damit verdienen oder ein Business aufbauen. Also den YouTube-Star, den gab es damals noch nicht, sondern einfach wirklich nur aus dem Gedanken heraus, halt die Infos, die wir zusammentragen, zum einen anderen geballt zur Verfügung zu stellen, was das leichter macht für die eigene Reisevorbereitung und halt unsere Freunde, Familie, Leute daheim, die es interessiert hat, mitzunehmen auf die Reise und zu zeigen, was wir erleben und halt auch vor allem zu zeigen, dass die Welt nicht so negativ ist, wie du halt oft in den Nachrichten bekommst und immer nur die schlechten Nachrichten aus jedem Land. Und wir wollten halt einfach aus erster Hand ehrlich und authentisch einfach berichten, was wir erlebt haben und das halt teilen. Und das war eigentlich unsere Motivation und unser, der Grund, warum wir angefangen haben damit, genau. Ja. Und dass das so riesig wird und so umfangreich und wir dann sich daraus mehr Sachen entwickeln, das ist wirklich ganz langsam Schritt für Schritt gekommen und war jetzt gar nicht geplant, sondern sind wir irgendwie so reingestolpert in all das.
Reingestolpert, ja. Und dadurch ist es gewachsen, ja, muss man tatsächlich sagen. Also dadurch ist auch immer mehr Zeit natürlich auch draufgegangen. Das muss man auch dazu sagen für verschiedenste Sachen. Ja, Also es ist, wie gesagt, schwierig, da jetzt tatsächlich so eine gewisse Zeit zu fixieren. Aber es war unglaublich viel und deswegen können wir verstehen, dass viele sagen, hey, das ist meine eigene Zeit, vielleicht das Sabbatical hier, das ich habe mit einem gewissen Budget, da setze ich mich nicht im Jahr vielleicht, wenn wir das durchrechnen, hast du im Jahr vielleicht, keine Ahnung, 2-3 Monate nur mit Arbeit quasi verbracht, um diese Inhalte aufzubereiten oder mehr sogar. Und dass jemand dann sagt, das ist eine private Reise, privates Budget, sehe ich gar nicht ein, dass ich da so viel Energie reinhänge. Verstehen wir total auch. Also
Und ich meine, wir waren ja auch ein paar Mal, haben wir überlegt, wollen wir das weiterführen oder nicht? Aber sind dann beide so, wir haben das angefangen, das war dann unser Baby und dann wollten wir auch, dass das läuft einfach.
Ja, nee, ist klar. Nee, wie gesagt, ich will es jetzt auch nicht vergleichen. Bei mir ist es halt immer nur so das Ding, ich merke halt schon, ab und zu nervt es mich, aber ich habe dann viel mehr noch als meine Erinnerungen im Kopf und meine Knipsbilder, sondern ich ziehe dann da viel mehr raus aus der Reise, wenn ich sie halt für mich auch schon währenddessen halt mit der Spiegelreflex Fotos mache so und eben einen Reisebericht dann auch für mich selber mache so. Also so, ja, aber ich kann sie eben auch verstehen, wenn man sagt, man will ja eigentlich keine Termine und Aufgaben haben sozusagen, aber wo wir das gerade eben schon hatten, genau, wollte ich eigentlich zwischendurch mal fragen. Genau, solche Geschichten wie jetzt Long Way Round zum Beispiel, das ist ein gutes Beispiel, wo ich euch jetzt hier schon so sitzen habe. Also gut, ihr habt die Frage schon beantwortet, aber wie seht ihr sowas als quasi Weltreisende, die alles da sich selber zusammensparen mussten und eben nicht vorher den Offroad-Fahrkurs hatten und vorher den Schrauberkurs und das und jenes und die Visa hat sich hier jemand drum gekümmert? Wie seht ihr das?
Also für uns war es trotzdem, die Serie damals zu gucken, eine Inspiration. Im ersten Moment für mich vielleicht abschreckend, weil ich mir gedacht habe, jetzt schau, was die alles für ein Team haben. Können wir das wirklich allein? Für dich dann mehr so die Herausforderung zu sagen, natürlich können wir das und wir wollen das dann eben, wie du schon gesagt hast, mit der Grund, warum wir die Webseite gemacht haben. Wir wollen eben zeigen, dass es eben auch für mich und dich und ganz normale Leute einfach geht, wenn man will. Und
ich glaube, da kommt, also für mich spielt da groß der menschliche Aspekt eine große Rolle. Und die beiden Jungs sind in dieser Serie super sympathisch. Und auch wenn sie da unterstützt werden oder so, ist es eine schöne Geschichte, eine inspirierende Geschichte. Und das ist, finde ich, was da zählt. Den anderen Aspekt, ich meine, auch auf Reisen trifft man jeden Typ an Reisen. Also die quer durch die Gesellschaft, kann man sagen. Da gibt's Leute, die sind mit einem Truck unterwegs, der hat 1,5 Millionen gekostet. Also das sind auch Leute, die ein ganz anderes Budget haben, als wie zum Beispiel ein Radfahrer, der jeden Tag in einer kleinen Dackelgarage schläft und sich von Fertigessen ernährt oder so. Oder so Tütenessen, sage ich jetzt mal. Aber trotzdem haben wir LKW-Fahrer zum Beispiel. Wir haben Leute getroffen, die waren auf dem Fahrrad unterwegs und die waren vielleicht arrogant und menschlich jetzt nicht so auf unserer Welle. Andersrum genauso. Und bei diesen LKW-Fahrern gab es das ganz genauso. Also das kann man gar nicht so pauschalisieren. Wie gesagt, da ist für mich wirklich der menschliche Aspekt. Und der ist bei den beiden einfach sympathisch, finde ich. Die sind easy, locker, spaßig. Von daher schaue ich das gern und fand auch die Serie gut, ja.
Ja, das ist schön zu hören, weil ich bin selber auch großer Fan. Ich habe es auch mal in einer der letzten Folgen erzählt, dass ich das fast jeden Winter so mir einmal komplett reinziehe, obwohl ich es schon kenne. Aber man kommt natürlich nicht drum rum, ja, dass es natürlich auch nicht jeder cool findet und viele das eben auch kritisieren. Aber das ist ja dann, ja, weiß nicht, finde ich sehr spannend, dass ihr das auch so seht. Jetzt haben wir sehr viel auch über Technisches geredet, über Ausrüstung, über, weiß ich nicht, Bürokratie, die damit dranhängt. Ich würde mal so ein bisschen gerne auf diesen ganzen mentalen Aspekt raus. Also so auf dieses, wir haben es schon angeschnitten mit, als ihr dann losgefahren seid. Hattet ihr überhaupt oder wann hattet ihr das erste Mal so ein bisschen Heimweh vielleicht auch? Oder gab es auch mal Situationen, wo ihr gedacht habt, boah, irgendwie haben wir uns da vielleicht doch ein bisschen übernommen, so? Gab's so einen Punkt?
Also mit dem Heimweh ist eigentlich ganz spannend, weil dadurch, dass ja irgendwie ständig neue Eindrücke auf dich einprasseln, bist du ständig so im Moment und in der Reise, dass das eigentlich eher selten war. Also für mich kann ich jetzt reden, für dich vielleicht ein bisschen, war so um Weihnachten rum. Immer so Zeit, wo jetzt nochmal Familienzeit ist und so. Da hätte ich mir schon gewünscht, Mensch, jetzt für Weihnachten vielleicht heimfliegen, einfach eine Woche, zwei mit den Eltern, mit der Familie verbringen und dann wieder zurück und weiterreisen. Wäre schon schön gewesen. Das war einfach nicht möglich, auch vom Budget her. Und von dem her, das war so die einzige Zeit. Aber ansonsten eigentlich...
Eigentlich nie.
Nee.
Und es gab auch nie, ja, es gab natürlich herausfordernde Situationen, viele, aber wir hatten nie einen Moment, wo wir sagen, jetzt reicht es, jetzt habe ich die Schnauze voll oder so. Klar, ich meine, als Paar hast du natürlich auch deine alltäglichen Sachen, die es zu Hause genauso gibt mit, ich habe dir doch gleich gesagt, wir müssen da vorne links, hast du das Schild nicht gesehen.
Fahr nicht so schnell
oder wie auch immer. Aber ansonsten war das so unser Ding. Ja.
Aber das ist wahrscheinlich genau der Punkt, den man wahrscheinlich für sich selber erst nach ein paar Wochen rausfindet, oder?
Ich glaube, was wichtig ist, war schon auch die Erkenntnis, dass Langzeitreisen kein Urlaub ist. Also das ist jetzt nicht so, ich fahre von Hotel zu Hotel und lasse es mir gut gehen und verwöhne mich ein bisschen, gehe schön essen und so, sondern das ist schon über weite Teile anstrengend, herausfordernd, auch so wie es wir halt auch gemacht haben, jetzt viel mit Zelt und auch viel Wildcampen, was uns grundsätzlich ja auch gefallen hat, weil das die Möglichkeit uns gewährt hat, dass du eben abseits dieser ausgetretenen Pfade irgendwo wirklich in der Wildnis oder an Orten, wo halt nicht 100 andere Leute sind, wo du da einfach hinkommen konntest und da einfach nochmal eine ganz andere Einblicke auch in die Welt und alles bekommen hast. Das war sehr spannend, aber es ist natürlich schon auch sehr herausfordernd und das zehrt auch. Und jetzt rückblickend, wenn ich auch die Fotos oftmals anschaue, es gab Phasen, die schon sehr anstrengend waren, wo du es uns dann auch ansiehst, wo du echt Gewicht verlierst, wo du schon nicht mehr so gut ausschaust, weil es einfach wirklich anstrengend war. Und dann brauchst du halt wieder Phasen, wo du ein bisschen zu Kräften kommst und Energie tankst und dann wieder bereit bist für die nächsten fordernderen Etappen.
Ich denke jetzt mal, das wird natürlich auch so über die sozialen Medien oftmals heutzutage auch anders rübergebracht. Man zeltet natürlich nur in schönster Natur und man hat nur Fahrspaß und das ist natürlich auch das, was man so zeigt und das suggeriert vielleicht auch ein falsches Bild von der Sache. Also diese Reise, so grundsätzlich ist die absolut lohnend, man wächst daran, die bringt einen unglaublich weiter. Aber man muss das auch wollen, weil auf so einer Reise wird einem nichts geschenkt, sage ich jetzt mal. Also es man muss sich da auch reinknien und das wollen, diese Herausforderungen zu meistern. Und ja, also wir haben da keine Sekunde bereut. Ne? Rückblickend würde ich sagen, war das jeder Moment, auch wenn er mal hart war, war genau richtig.
Aber waren dann so die harten Momente, waren das dann einfach körperlich anstrengende Passagen, keine Ahnung, mit vollbeladenen Motorrädern durch Sand oder so oder immer wieder aufheben? Oder waren das auch, hatte die auch echt mal so, ja, irgendwelche Sackgassen, dass ihr an irgendeiner Grenze nicht durchgekommen seid oder Visum irgendwelche Probleme gemacht hat oder was? Was waren da so die anstrengendsten Sachen?
Beides so ein bisschen. Es waren natürlich fahrtechnisch sehr anspruchsvolle Sachen dabei, die uns sehr gefordert haben und irgendwie eben an unsere Grenzen gebracht haben. Manchmal waren es auch Sachen, wo jetzt mehr eine mentale Herausforderung war. Wir sind mal einen ganzen Tag an der kasachischen Grenze festgesessen, sind separat verhört worden. Solche Geschichten, wo du dann schon denkst, was ist da jetzt los? Und das vielleicht auch ein bisschen an den Nerven zehrt, aber oder ich überlege gerade.
Massenschlägerei irgendwo in Russland, wo wir da mal dabei waren. Total abgelegen. Da fühlst du dich schon komisch, wo du sagst, wo bin ich da jetzt hingekommen?
Oder wir hatten in Peru beide gleichzeitig einen ganz üblen Darmparasit, waren da irgendwie auf fast 4000 Meter in so einem kleinen Hotelzimmer gelegen, konnten beide schon irgendwie nicht mehr aufstehen. Mhm. Dann denkst du auch so, puh, was machst du denn da jetzt? Wer kommt jetzt, wenn gar nichts mehr geht? Und ja, ging alles irgendwie.
Du unterstützt dich natürlich da gegenseitig. Das ist natürlich auch der Vorteil, wenn du zu zweit bist, kannst du natürlich zum einen die Erlebnisse teilen, und dich natürlich auch gemeinsam pushen. Ja, und sagen, hey, komm schon, das geht schon, das schaffen wir. Und so. Einer ist meistens, wenn der eine mal ein Tiefwort hat, dann meist der andere das den positiven Teil und andersrum. Und dann funktioniert das eigentlich immer. Also, wie gesagt, wir waren nie an dem Punkt, wo wir gesagt hätten, jetzt Schnauze voll, jetzt wollen wir nicht mehr so, sondern das war für uns klar, wir fahren immer weiter. Das
Ja, aber es klingt auch so, als ob man eigentlich mit Geduld und Optimismus eigentlich da überall durchkommen wird, so dass es eigentlich nichts gibt, wo man, ja.
Ja, und glaube ich auch versuchen, auch wenn es nicht immer leicht fällt, die Sachen positiv zu sehen. Jetzt selbst an der Grenze oder was, wenn dich einer ärgern will oder was auch immer, einfach freundlich bleiben, das positiv sehen, das Beste draus machen. Das ist nicht immer einfach, aber das macht eine blöde Situation, wenn man sich drüber aufregt, nur noch blöder. Also immer haben wir versucht da. Du vor allem. Viel mehr noch wie ich.
Ach, ich habe da immer geguckt und fand das immer recht spannend, wie das woanders abläuft oder ablaufen kann. in vielen Belangen und war so Teil der Reise, ein bisschen das auch kennenzulernen und zu erleben. Ja.
Das ist also wieder so eine typische Frage, aber was waren denn da so die Highlights oder böse Überraschungen vielleicht?
Also was natürlich in erster Linie ganz, ganz großer Aha-Moment war gleich auf unserer ersten Etappe durch Ukraine, Russland, Kasachstan, Mongolei, die unglaubliche Gastfreundschaft von den Menschen, wo wir Deutschen gefühlt vielleicht ein bisschen reservierter sind, aber wo die Leute, die nehmen dich von der Straße weg mit nach Hause, die fahren nachts um 12, 2 Stunden vor dir her, damit du den richtigen Weg irgendwo auf einer Piste findest. Wir hatten halt auch Sachen, wo dich eine Familie einlädt, die sehr einfach lebt, sage ich jetzt mal, und am nächsten Morgen weint Mama und Oma und alle umarmen dich und geben dir Medikamente, Essen, Trinken, was auch immer mit. Und da hast du selbst Tränen in den Augen, weil dich das wirklich emotional berührt, weil du siehst, wie gut die Menschen sind, wie gut das es meinen und zum Beispiel so Mamas auf der ganzen Welt gleich sind. Egal, ob was für Hautfarbe die haben, was für Religion, das haben wir überall, war das gleich. Das war die. Und das war so schön zu sehen. Das war natürlich ein ganz großer Aha-Effekt, der da sehr stark hängen geblieben ist. Aber natürlich ganz toll für uns Mongolei. Diese Weite, diese Wildnis, die wir aus Deutschland einfach, wir kannten die gar nicht. Wir waren nicht weiter weg zuvor. Da einfach nichts zu haben. Einfach mal auch eine Stille zu erleben. Also eine richtige Stille. Wo es einfach still ist, kein Zug in der Ferne da, wo ein Flieger rauscht oder sonst irgendwas, nichts.
Also neben dem menschlichen Erlebnis, dass wir halt so viel Positives erfahren haben, wirklich durch die Bank über die ganze Reise hinweg keine wirklich bleibend negativen Erlebnisse, sondern ganz im Gegenteil beschämend positiv. Das war das eine. Und das andere, glaube ich, jetzt speziell für uns, Natur, Landschaft, weite Wildnis, war für uns das zweite ganz große Highlight auf der Reise. Das war, wie du sagst, Mongolei schon, das war in Sibirien oder im Fernen Osten, das war im Outback in Australien, in den Anden, also immer wieder so Regionen, wo wirklich tagelang du wirklich nur durch Landschaft und Wildnis gefahren bist und halt auch abends wirklich in der Stille gezeltet hast und auch mal gemerkt hast, was heißt Stille eigentlich? Du hast einfach kein Hintergrundrauschen von der Straße gehabt, kein Fremdlicht durch den nächsten Ort, sondern wirklich nur Natur. Und das, finde ich, war auch so ein das, Erlebnis.
Das hat sich so ein bisschen abgewechselt. Also manche Länder waren menschlich ganz, ganz toll. Andere Länder waren dann landschaftlich ganz, ganz toll. Und andere wiederum waren es die Tiere. Wo du hautnah Australien, du schlägst dein Zelt im Outback auf und machst morgens den Schreibverschluss auf und hüpft der Känguru vorbei. Das ist ja halt geil. Das ist tatsächlich da so. Und so hat sich das, manchmal gab es eine Kombination aus allem zusammen. Und es gab aber auch Länder, also speziell menschlich, in den Bereichen, wo sehr, sehr viel Tourismus herrscht, ist diese Menschlichkeit verloren gegangen. Da steht das Kapital im Vordergrund und das ist ein bisschen schade. Auch die Erfahrung mussten wir machen. Ganz klar, ist auch verständlich, die versuchen natürlich auch da irgendwie über die Runden zu kommen und da ihr sollt mir ihr Auskommen zu sichern und wenn das halt so funktioniert, dann ist es so. Aber da ist der Faktor verloren gegangen. Aber ansonsten so Downsides auf unserer Reise würde ich jetzt auch, alles hatte irgendeinen Reiz irgendwie, würde ich tatsächlich sagen. So auch Kasachstan, das war jetzt landschaftlich sehr öde ein bisschen, aber die Menschen, der Hit, an jeder Kreuzung kommst du vor wie ein Rockstar, weil du aus den Autos filmen die dich raus. Daumen und jeder hält hoch. Dich an und will ein Foto, die laufen auf Kreuzungen an dich ran und machen mit dir Selfies oder so. Unglaublich, also das ist wirklich, war toll. Auch Polizei, Kasachstan zum Beispiel, auch die Polizei, die uns ganz oft angehalten hat und wo wir am Anfang natürlich unsicher waren, was wollen die uns jetzt anhängen, aber die wollten immer bloß ein Foto mit uns machen. Und, ja, sind so schöne Erlebnisse, ja.
Kriegt man da dann während der Reise auch noch mehr Lust, noch mehr zu sehen so, oder habt ihr dann irgendwann, ich weiß es nicht, habt ihr euch irgendwann noch ein bisschen satt gesehen oder hat man da eigentlich nur noch Lust, noch mehr zu reisen und noch mehr fremde Kulturen da einzutauchen? Und
also für uns, glaube ich, war, und das mussten wir auch erst lernen, wir sind die ersten 3 Monate fast jeden Tag nur gefahren, gefahren, gefahren. Wir hatten halt unseren deutschen Zeitplan, auch ein bisschen so eine Visa-Thematik im Nacken und haben aber dann gemerkt, dass auf Dauer jeden Tag weiterziehen und nur fahren und nur neue Eindrücke, das geht nicht auf Dauer, sondern du brauchst einfach Phasen, wo du diese Eindrücke verarbeiten kannst, wo du vielleicht auch, deswegen war auch für uns diese Arbeitsstopps dann, wo wir an unserer Webseite gearbeitet haben oder wo wir in Australien dann auf der Farm Geld verdient haben oder so, die waren dann eigentlich sogar gut, weil du da halt durch eine gewisse Routine und ein gewisses an einem Ort sein und dich auf eine Aufgabe konzentrieren, hattest du halt auch die Möglichkeit, diese ganzen Erlebnisse zu verarbeiten, weil sonst würde das auf Dauer, also uns wäre es auf Dauer sonst zu viel geworden und du würdest dann abstumpfen, was ja wahnsinnig schade ist, dass du einfach nur noch durchfährst und das abhackest, weil das stand jetzt auf deiner Liste, aber nicht, weil du es wirklich noch aufnehmen und erleben willst, ja. Und von dem her war diese Abwechslung aus Arbeitsstopps, sei es jetzt um, wie gesagt, da extern zu arbeiten oder an eigenen Sachen und dem Reisen, eigentlich eine gute Kombination auf Dauer.
Ja. Und ist sich das dann auch, weiß ich nicht, ist sich das dann finanziell auch immer ausgegangen oder wurde es auch mal knapp oder habt ihr da immer rechtzeitig, keine Ahnung, irgendwie was, eine Jobmöglichkeit gefunden? Mhm. Wie war das so über die ganze Zeit?
Also wir hatten ja, wie gesagt, so gut 2 Jahre geplant und hatten dann 2 Jahre veranschlagt für die Reise selber und hatten so viel Geld angespart, dass wir gedacht haben, so auch mit dem, was man an Informationen bekommt im Internet, was das kostet, das geht sich ungefähr mit den 2 Jahren aus. Hatten dann eben unsere Wohnung gekündigt, alles verkauft, Auto, Inhalt von der Wohnung, was halt irgendwie zu Geld machen war, wurde verkauft und sind dann losgefahren. Und also jetzt speziell die Arbeit an unserem Blog hat ganz lang oder bis heute, das ist mehr einfach aus einer inneren Leidenschaft und Motivation, und das hat vor allem auch überhaupt nicht gestartet mit irgendeinem finanziellen Hintergrund. Was uns finanziell natürlich rausgerissen hat, war unsere Arbeit in Australien. Wir waren damals unter 30, konnten so ein Work-and-Travel-Visum beantragen, wo man also legal arbeiten darf, und haben da auf dieser Farm wirklich mehrere Monate so richtig hingelangt, sagt man mal. Also wirklich 12, 15 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, also wirklich gearbeitet. Und Australien ist ein sehr teures Reiseland, aber wenn du dort arbeitest, verdient man natürlich auch relativ gut. Und das hat den Großteil unserer weiteren Reise dann finanziert, ja.
Also da waren wir ungefähr ein Jahr unterwegs, nach der Farmarbeit hatten wir eigentlich mehr Geld angespart wieder als an dem Tag, als wir Deutschland verlassen haben. Also das hat wirklich sehr die Reisekasse aufgefüllt. Was uns natürlich sehr unterstützt hat, darf man jetzt nicht vergessen, das war jetzt natürlich kein Geldbetrag, aber natürlich, wir hatten die ein oder andere Firma im Hintergrund, sei es wie Heidenau oder Dane, die uns dann mit Motorradbekleidung ausgestattet haben, SW Motec, Touratec, die das darf man nämlich nicht vergessen. Man kann so rückblickend sagen, dass so alle 2 Jahre so Equipment-Sachen, auch wenn die sehr, sehr hochwertig waren, wie jetzt Motorradanzüge, Zelt, Tankrucksäcke und so, das war einfach nach 2 Jahren durch, speziell die Reißverschlüsse, ja. Oder beim Motorradanzug.
Ja, wenn das jeden Tag halt wirklich im harten Einsatz ist, das ist halt was anderes, wie wenn du halt 3 Wochen im Jahr das mal wirklich intensiv hernimmst, oder?
Ja. Und wenn du dann, wir haben auf die Zeit 3 Zelte gebraucht und das unterstützt dann natürlich schon, wenn der Hersteller da dahinter steht und sagt, okay, euer Zelt ist durch, da habt ihr Neues. Auch wenn sie jetzt kein Geldbetrag in dem war. Aber wir konnten da uns immer drauf verlassen, und das hat uns natürlich schon auch natürlich finanziell geholfen, klar, weil sonst hätten wir es kaufen müssen, die Sachen. Das war natürlich eine gute Sache. Und dann später natürlich haben wir halt immer mehr eben eigene Projekte gemacht, die das in einem gewissen Format dann unterstützt haben, würde ich sagen. Haben, ja. Finanziert hat es nicht.
Nee. Aber wir haben angefangen, zum Beispiel, du hast immer mehr fotografiert, immer besser fotografiert. Ich habe gemerkt, ich schreibe wahnsinnig gern, und so sind wir dann irgendwie dazu gekommen, dass wir dann angefangen haben, für Motorradzeitschriften zu schreiben, für deutsche, aber auch für internationale. Und all so eine Sachen haben natürlich dafür gesorgt, dass die Reisekasse nicht so schnell leer wird.
Ja, genau.
Und haben dann auch irgendwann angefangen, wir hatten dann einen eigenen kleinen Online-Shop, weil wir einfach gemerkt haben selber, wir haben Dinge auf Reisen vermisst, die es einfach nicht gab. Und du bist einfach so ein Daniel Düsentrieb, du hast es dann einfach gebaut und gesagt, das testen wir jetzt. Und wenn wir das getestet hatten und gesagt haben, hey, das ist super, das muss doch außer uns noch irgendwer anders vermissen, dann haben wir einfach geschaut, ob da Interesse da ist, und haben dann quasi so einen Online-Shop eröffnet für so Motorrad, Camping, Reisezubehör, und haben da diese eigenen Ideen, die wir hatten, dann auch für andere angeboten.
Und es gab auch Leser, das muss man auch dazu sagen, das war auch nochmal so ein bisschen Quelle von unserem Blog, die gesagt haben, Mensch, ihr steckt da so viel Arbeit rein, die uns heute halt in irgendeiner Form auch unterstützt haben, die mal irgendwie, wir hatten da quasi so einen Unterstützungsbutton, wo die gesagt haben, okay, da spende ich mal 20 Euro, ich lese so viel bei euch oder so. Das zum Schluss raus hat das auch die Sache unterstützt, also da sind wir auch sehr dankbar. Aber es hat es nie finanziert, muss man auch dazu sagen. Also es, ja.
Ja, ich wollte gerade fragen, weil ihr habt ja auch mittlerweile Workshops, die ihr auch anbietet, oder ihr habt ja auch, glaube ich, sogar irgendwelche Videopakete und Tourdaten, also GPX-Daten und so Kram. Also ganz viel, auch bis hin zum Merchandise. Ist es dann einfach eine recht breite Basis, wo ihr euch jetzt mittlerweile aufgestellt habt, so dass das so funktioniert?
Wir sind da generell, muss man sagen, sehr neugierig, ausprobierfreudig, kann man auch sagen. Und so ist da vieles auch entstanden. Verschiedene Richtungen, die wir gegangen sind, sei es jetzt mit diesen breiten Masse an T-Shirt-Designs, die wir extra so, ich glaube, das sind inzwischen 60 Stück, so im Fernweh-Design gemacht haben, die jetzt weniger mit uns, sondern generell halt, wo es immer ums Motorradreisen geht ein bisschen, die wir da im Sortiment haben. Das war einfach eine Leidenschaft. Ich habe mit Computer nicht viel zu tun gehabt, und dann habe ich halt irgendwann mal so das Grafikdesign ein bisschen für mich entdeckt, und dann habe ich halt so T-Shirts entworfen.
Ja, weil wir das einfach so T-Shirts in die Richtung gern anziehen, und genau. Es gab halt viel nur so Totenkopf, Motorrad-Dings, also einfach Sachen, die jetzt für uns so chopper-mäßig gar nicht gepasst haben. Und man sagt, Mensch, ja, das ist eigentlich auch wieder ähnlich wie mit den anderen Sachen. Sachen, die es nicht gab, die wir gern irgendwie für uns hatten. Gehabt hätten und dann einfach selber gemacht haben und dann einfach festgestellt haben, auch durch Leser oder wer auch immer, dass jemand gesagt hat, hey, er findet das cool, kann er das T-Shirt, wo haben wir das her oder kann er das kaufen? Aber und so hat sich ganz viel entwickelt dann.
Wir sind auch ein bisschen so, ja, das machen wir mal. Und so sind eigentlich unsere, zum Beispiel auch unsere Reiseführer entstanden, die sind ja extrem umfangreich, da steckt ja unglaublich viel Arbeit drin. Und wo wir gesagt haben, ach, wir fahren eh nach Rumänien, da könnte man doch, wir planen ja eh das alles, die Route, die Sehenswürdigkeiten und was man da alles machen und sehen und tun kann, machen wir mal schnell einen Reiseführer draus. Was das dann wieder für ein Projekt war, hat sich natürlich erst im Nachhinein herausgestellt, aber dann gab es halt einen Reiseführer davon. Und so sind viele so Sachen tatsächlich bei uns entstanden. Wobei wir jetzt schon ein bisschen mehr in eine spezifische Richtung für die Zukunft gehen wollen. Also ein bisschen fokussierter, ja, so ein bisschen in die Inspirationsecke, wo uns, wir haben ja einen eigenen Vortrag auch und haben auch letztes Jahr ein eigenes Buch zusammen mit National Geographic geschrieben.
Über die Weltreise.
Über die Weltreise.
Eine Mischung aus Bildband und Reisegeschichten, also so Hälfte ist Bilder, Hälfte sind Reisegeschichten. Das war und ganz spannende.
Wo wir halt bewusst in beiden Fällen, also sowohl in dem Vortrag als auch in dem Buch, die Leute quasi ein bisschen mitnehmen wollen, inspirieren wollen, wo wir erzählen wollen, was haben wir gelernt während dieser Reise, was war für uns unglaublich hilfreich, auch fürs Leben. Das wollen wir da ein bisschen mitgeben und natürlich auch, da ist viel Abenteuer drin, da ist viel zum Lachen drin und es ist natürlich auch viel Scheiß passiert, sage ich jetzt mal.
Den wir auch einfach ganz unverblümt teilen und drüber sprechen.
Und wo wir auch dieses Abenteuer bewusst auf eine ganz positive Art und Weise darstellen, weil es das war. Ja, wir wollen da nicht, wir waren hier nicht die Helden. Wir haben hier keine große Leistung verbracht, das sehen wir so. Die einzige mutige große Entscheidung war die, dass wir losfahren. Alles andere könnte jeder machen. Weil, ich meine, du kennst es ja auch, wenn der zum Job, da kommt vielleicht der Chef und sagt, mach mal das und das, das hast du noch nie gemacht, dann wirst du dir im ersten Moment denken, oh Gott, wie soll ich das jetzt hinbekommen? Und du löst es aber auch. Und die Reise ist nicht anders. Und du triffst immer irgendeinen wunderbaren Menschen, der dir, wenn das jetzt gerade nicht so klappt, irgendwie dann weiterhilft. Und von daher sind wir da halt eben auch diesen Menschen sehr dankbar, die uns da immer wieder unterstützt haben und weitergebracht haben. Und durch das Buch und den Vortrag, so wie der aufgebaut ist, wollen wir halt da ein bisschen was zurückgeben.
Ja, aber das scheint mir auch so, je mehr Reisegeschichten oder auch Weltreisegeschichten man so mitkriegt, ja, desto mehr kommt so diese Essenz auch raus, ja, eben dieses, was ihr vorhin gesagt habt, dass, ja, was in den Nachrichten kommt, ist das eine, wie die Menschen dann vor Ort sind, ist das andere und eben auch, dass immer irgendwer dir schon hilft. Aber um diesen, weiß ich nicht, finanziellen Aspekt nochmal zusammenzufassen, das heißt, ja, man, ihr seid jetzt keine Berufsweltreisenden, aber andersrum, es kommt zumindest ein bisschen Geld wieder in die Reisekasse, so kann man es sagen eigentlich, oder? Also man kann jetzt da nicht sagen, man kann quasi unbegrenzt reisen, weil man genügend Geld unterwegs macht, sondern man muss schon immer, es bleibt nicht aus, dass man zwischendurch eben mal 2 Monate auf irgendeiner Farm arbeitet oder sonst irgendwas macht, also.
Ich denke jetzt mal, das ist jetzt bei unserem Konzept so. Ich denke jetzt mal, dass es da andere Konzepte gibt, die jetzt vielleicht tatsächlich eine kurze Reise, vielleicht so 3-6 Monate machen danach eine Vortragsreihe draus. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass die tatsächlich dann auch davon leben.
Bei uns ist es ja, du musst sagen, eigentlich alles, was wir machen, ist aus irgendeiner Motivation und Leidenschaft geboren und nicht primär aus dem Faktor, BWL-technisch, wo kann ich jetzt da am meisten rausholen? Da haben wir schon viele sehr unkluge Entscheidungen getroffen in den Jahren, was das angeht.
Der Geschäftsmann ist da noch nicht so drin. Ja. Aber es ist ja gut so irgendwie.
Von dem her wäre es eigentlich, oder unser Wunsch ist es eigentlich, das zu machen, wo unser Herzblut, unsere Leidenschaft drinsteckt. Und wenn wir in den glücklichen Fall kommen, dass das auch unser Leben finanziert, um eben die Dinge verwirklichen zu können, wo wir auch andere
eigentlich
inspirieren.
Glauben wir da so dran, dass man sagt, das ist ein langer Weg, aber wir glauben, wenn man das macht, was einen antreibt, dann wird es auch irgendwann dafür sorgen, dass es genug zum Leben einbringt. Also man muss nur dran glauben, sage ich jetzt. Es klingt jetzt ein bisschen naiv vielleicht, aber ich glaube, das wächst und Schritt für Schritt kann man da seine Energie reinstecken und dann wird es.
Ja, das geht ja in die Richtung eigentlich, dass das, was einem Spaß macht, das macht man ja meistens automatisch gut und so. Das ist vielleicht die Richtung, ja. Ja, ich frage nur, weil dieses finanzielle Thema, das wird wahrscheinlich eines der häufigsten Fragen sein, die man euch so stellt, oder?
Also das wie war, euch das ja, auf der Reise hat. War ich ganz witzig, muss ich tatsächlich schnell diese Anekdote erzählen, weil ganz oft die Leute vor Ort, die wir getroffen haben in den Ländern, haben in der Regel gesagt, tolle Reise, Wahnsinn, was habt ihr erlebt, wo wollt ihr noch hin, waren dann mehr so an der Reise interessiert. Und es ist tatsächlich sehr oft passiert, dass wenn wir Deutsche getroffen haben unterwegs, die natürlich das deutsche Kennzeichen gesehen haben, die erste Frage war nicht, hey cool, wie seid ihr hergekommen oder was auch immer, sondern wie kann man sich das leisten? Oft auch schon in so einem Ton, wo du merkst, so Und was total schade ist, weil das halt erstmal nur auf das reduziert wurde und du hast dann irgendwann angefangen.
Ich habe dann immer geantwortet, Drogen und Prostitution. Und das war dann, entweder hat es dann tatsächlich zu einem wirklich tollen Gespräch geführt. Es gab aber Leute, die sind wortlos danach kopfschütteln gegangen und haben uns nie wieder angeschaut. Also das war sehr zweigeteilt. Oder Organhandel war zeitweise auch meine Antwort. Aber, ja.
Ja. Nee, aber also jetzt speziell jetzt auf die Weltreise bezogen. Also wir haben weder reich geerbt, noch reiche Eltern, noch im Lotto gewonnen, sonst irgendwas, was man sich vielleicht jetzt irgendwie meinen könnte. Wir haben einfach die 2 Jahre, wo es dann klar war, also wir haben davor schon jetzt nicht groß Geld für sinnlose Sachen rausgemischt, sondern waren beide eigentlich schon immer recht überlegt, was das angeht. Mhm. Waren dann in dieser Vorbereitungszeit noch überlegter, hatten Nebenjobs, haben schon alles verkauft, was irgendwie nicht wir auf die Reise mitnehmen konnten und haben halt dann auch während der Reise ein sehr überschaubares Budget gehabt und konnten dadurch eben.
Ja, man muss aber dazu sagen, wir haben nie auf was verzichtet. Also wir haben schon gesagt, Mensch, wir wollen mal unbedingt Jetski fahren. Dann haben wir das gemacht, weil so eine Reise sollte keine sein, wo ich sage, ich könnte jetzt ein Jahr länger bleiben, aber dafür habe ich jeden Cent dreimal umgedreht. Das war uns ganz wichtig. Du willst, sollst ja Sachen erfüllen, die du vielleicht sonst nie machen würdest. Und da eine Zahl zu nennen, das, wo wahrscheinlich die meisten interessiert ist, wir haben so im Schnitt ungefähr 20.000 Euro pro Jahr für beide Personen, 2 Motorräder inklusive Verschiffung, Ersatzteile, Benzin, Unterkünfte, also das ist so eben der Anhaltspunkt, kann man sagen, gebraucht. Und ja, so kann man sich dann hochrechnen, wie viel die Reise insgesamt gekostet hat. Das kommt natürlich ganz stark darauf an, wie man reist. Will man nur ins Hotel, wird das Budget nicht ansatzweise reichen. Wir haben viel gekämpft. Will man ständig ins Restaurant, geht das auch nicht. Also wir haben, wir lieben es selbst zu kochen, zu campen in der Wildnis und selbst zu schrauben. Und das macht natürlich so eine Reise einfach auch billiger, klar.
Ja, klingt jetzt auch gar nicht so nach so viel, wenn ich mir so überlege, was man eben halt so in 3 Wochen auch durchbringt, wenn man in Europa unterwegs ist. Also ja,
kommt dann wie du sagst, ganz stark aufs Reiseland an. Das ist jetzt so ein Querschnitt.
Ja. Genau. Ja.
Also Südostasien, Mexiko zum Beispiel waren sehr günstig, Australien war unglaublich teuer. Und von dem her so im groben Schnitt, wenn man alle günstigen und teuren Länder dann so in einen Topf wirft, ist das ungefähr so der Schnitt gewesen.
Ja, genau.
Ja. Ja, aber jetzt seid ihr ja 5,5 Jahre, glaube ich, unterwegs gewesen. Wo seid ihr denn jetzt gerade oder andersrum, seid ihr denn jetzt immer noch unterwegs?
Ja, wir sind zurückgekommen, haben uns dann tatsächlich auch über so ein eigenes kleines Zuhause gefreut, wo das Bett immer an derselben Stelle steht und die Dusche warmes Wasser hat und so. Hatten dann eine Wohnung bei uns in der Heimat, eine kleine, haben Teilzeit bei unseren vorherigen Arbeitgebern tatsächlich auch wieder angefangen und Teilzeit deswegen, weil wir gesagt haben, wir würden gerne eigene Projekte, wir haben ganz, ganz viele Ideen gehabt und die auch umgesetzt, viele davon eben nebenbei noch weitermachen und haben dann aber 2021, war es im Frühjahr, haben wir dann irgendwann gesagt, naja, wenn wir so ein bisschen all in, wir haben gesagt, das ist unsere Leidenschaft, das wollen wir machen. Ja, es trägt sich noch nicht von selbst, aber entweder wir machen es richtig oder wir lassen es. Und haben dann tatsächlich wieder die Wohnung gekündigt, haben alles verkauft, was wir besaßen und haben unsere Jobs, quasi unsere Teilzeit da wieder an den Nagel gehängt. Und seither sind wir ein bisschen nomadisch unterwegs, waren dann einmal eine gewisse Zeit in Umbrien. Da haben wir das Buch gemacht, eben von dem ich vorher gesprochen habe. Aktuell sind wir in Spanien, arbeiten von hier aus, entdecken ein bisschen die Umgebung und so Sachen. Aber wir merken, wir brauchen wieder Abenteuer. Und da schwebt uns gerade so ein paar ganz wilde Sachen durch den Kopf. Also es darf schon mal wieder spannend werden. Und ja,
Ihr sitzt nämlich gerade im Wohnwagen oder im Wohnmobil, das muss man nämlich dazu sagen.
Dank Internet, moderner Technik geht das jetzt.
Ja, das war auch so eine Challenge in einem 40 Jahre alten Oldtimer, den wir letztes Jahr restauriert haben.
Ein Hümermobil, ja genau. Das, wir dachten, wir hübschen es kurz mal auf und dann waren keine Wände und kein Boden mehr dran und dann waren es 2.500 Arbeitsstunden kurz mal im Sommer. Hat uns unglaublich viel Energie gekostet dann, aber ist ein cooles Fahrzeug geworden. Und das testen wir eigentlich gerade, ob alles so ein bisschen funktioniert und ob es nicht auseinanderfällt, wenn wir rumfahren. Und von dem arbeiten wir und genau, jetzt aktuell.
Aber abenteuerlicher heißt es dann, dass ihr wieder in abenteuerliche Länder reisen wollt oder doch dann auch wieder auf zwei Motorrädern?
Wie gesagt, da schwebt uns was vor. Das ist jetzt noch nicht gar nicht so spruchreif. Eben. So. Aber wir haben tatsächlich zahlreiche Ideen so im Kopf. Also da das betrifft wieder Zweirad, also das betrifft auch Motorräder, das
und auch wieder Länder, die nicht in Europa liegen.
Ja, genau.
Nehmen wir es mal so. Mhm.
Okay, aber das heißt, andersrum, ihr werdet jetzt nicht in den nächsten Jahren sesshaft wieder irgendwo in Bayern, das könnt ihr euch gerade nicht so vorstellen, oder? Wenn ich's
ja, das können wir uns so tatsächlich nicht so vorstellen. Also wir haben jetzt nicht im Kopf, irgendwie ewig zu reisen oder so, aber ich glaube, so wie es vom Gefühl her passt.
Ich glaube auch, das Bauchgefühl muss passen.
Jetzt weil, ist es noch so, wir müssen ja, noch.
Der Wunsch ist noch da, nach Fernweh, ja, nach Abenteuer, nach fremden Ländern. Und wenn irgendwann man merkt, okay, jetzt ist der Wunsch vielleicht eher nach einer Homebase, wo auch immer die dann sein mag, ob die jetzt in Bayern ist oder irgendwo anders auf der Welt, dann ist es gleich auch gut so. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man nicht irgendwas macht, weil man es muss, weil man in diese Ecke gedrängt wurde oder das Gefühl hat, man muss jetzt da was liefern, sondern das macht, was sich vom Bauchgefühl her richtig anfühlt.
Ja, genau. Mhm.
Ja, das finde ich sehr, sehr erfrischend, dass ihr da so undogmatisch auch irgendwie seid. Also, weiß ich nicht, ob das jetzt die Reise angeht oder auch dass die Motorräder. Also ich rede jetzt nicht jeden Tag mit Weltreisenden oder so, aber ich kann mir schon vorstellen, dass man sich da vielleicht auch ein bisschen verändert einfach.
Die 5 Jahre haben schon dazu geführt, dass wir eine ganz andere Sicht jetzt auf die Welt und auch auf unser Leben haben, wie es vielleicht davor war. Und dass wir jetzt vielleicht, gut, wir waren davor schon nicht so in dem Konsum und so drin, sondern sehr überlegt in dem, was wir machen. Aber jetzt durch die Reise noch viel mehr einfach die Erkenntnis, dass weniger ist jetzt zum Beispiel die Besitztümer oder die Statussymbole sind, die jetzt das für uns ausmachen, was ein gutes Leben ist, sondern mehr, dass wir was machen, was uns zufrieden macht.
Was uns antreibt.
Ja, und
das ist das, was uns total erfüllt ist eben, wir sind ja hier aktuell auf einem Campingplatz, der voll ist von deutschen Rentnern. einfach weil wir gute Infrastruktur zum Arbeiten brauchten. Und wir waren am Anfang ein bisschen skeptisch, weil man kennt tatsächlich auch viele Rentner von uns zu Hause, die so ein bisschen rumkranteln. Und da haben wir uns gedacht, hoffentlich ist hier eine gute Stimmung. Aber die sind alle super drauf und macht wirklich viel Spaß. Und wir haben jetzt hier 2 Vorträge gehalten. Unser Vortrag 360 Grad Freiheit, ja. Und du konntest sehen, da waren so viele, die nicht an einem Motorrad interessiert waren oder sind. Und die haben sich den angeschaut, weil das hier halt so ein bisschen Abwechslung ist. Und die waren da mit drin und die konnten wir so inspirieren und so motivieren. Das erfüllt uns. Da haben wir ganz große Freude daran, wenn wir die Menschen da so positiv mitnehmen können. Und das wollen wir weiterhin machen.
Ja, das gibt auch einfach wahnsinnig viel positive Energie und Motivation zurück einfach.
Also ja, genau. Da haben wir Freude.
Und Stichwort Vortrag, seid ihr jetzt 2024 oder so in der nahen Zukunft, seid ihr vielleicht auch in Deutschland irgendwo unterwegs, wo ihr einen Vortrag macht?
Gute Frage. Wir sind jetzt gerade am Ausloten eigentlich zwischen 2 großen Optionen. Das ist aber tatsächlich jetzt noch nicht der Würfel gefallen, in welche Richtung das es geht.
Genau, die eine Frage ist, planen zahlreiche Vorträge für das kommende Jahr. Die andere Option ist, wir sind eben wieder auf Reisen. Und da sind wir gerade so am hin und her planen, wie, was, wo. Und von daher können wir jetzt noch gar nicht fix sagen. Also guter Anhaltspunkt ist natürlich unsere Webseite. oder eben unsere Social-Media-Kanäle, weil da teilen wir es auch mit. Und auf unserer Webseite gibt es unter anderem ja auch einen Punkt mit Vorträge, wo dann auch ein Video mit drin ist, ein Trailer zum Vortrag und eine Karte mit den Terminen. Also da kann man auf jeden Fall was finden. Da wird auch alles aktuell gehalten, falls sobald es Vorträge geben wird. Aber bis jetzt ist noch kein Termin fix. Das müssen wir so sagen, ja. Also,
okay,
genau. Aber wir würden uns auch freuen, wenn wir bei dir in die Ecke kommen, dass wenn wir uns mal persönlich kennenlernen.
Ja, deswegen frage ich. Also genau, oder auch für die Zuhörer, dass man euch mal irgendwo auch live sieht. Also ist ja dann nochmal was anderes. Genau.
Ja.
Ich glaube, vielleicht zusammenfassend als Tipp jetzt für Leute, die überlegen, mit dem Motorrad auf Reisen zu gehen, weil wir vorher so viel über Technik und was ist das Richtige und so gesprochen haben, vielleicht wirklich gar nicht so sehr alles so stark überdenken und sich auch nicht jetzt von den, ja, auch gut funktionierenden Marketing verunsichern lassen, was man alles braucht, um auf Reisen zu gehen, sondern vielleicht einfach wirklich einfach machen. Einfach nur halb so viel alles überdenken und mit dem, was man hat, wenn man sich wohlfühlt, auch mit dem Motorrad einfach machen. Das ist,
also nicht leichtsinnig, das ist nicht das, was du sagen willst, aber mit einer passablen Vorbereitung losziehen und ein Abenteuer erleben. Das ist ein guter Punkt. Und als zweiter Punkt natürlich ganz wichtig, Datum setzen. Weil wenn man, das ist aber egal, was man macht im Leben, wenn man sagt, man will mal den Job wechseln oder mal das und das machen, wenn man kein Datum hat, wann man das macht, dann wird es immer mal gemacht und dann passiert das nie. Und da geht es gar nicht drum, jetzt zum Beispiel mit so einer Reise, dass man sagt, oh, jetzt bin ich nicht fertig geworden, jetzt dauert es 2 Wochen länger. Das spielt überhaupt keine Rolle. Aber wenn man im Kopf hat, mental, nächstes Jahr im April geht's los am 1., dann ist es einfach schon mal so ein Punkt, wo man mental hinarbeitet und dann passiert da auch was.
Ja, das ist doch ein schönes Stichwort. Das sind jetzt keine neuen Tipps, aber umso wichtiger, weil das sind eigentlich die Sachen, worauf es ankommt. Dann bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank, dass ihr da wart. Das war jetzt auf jeden Fall der Podcast den mit der größten Entfernung zwischen den Gästen und mir. Und wer mehr über euch, über eure Reisen, Reisetipps, Workshops und so weiter wissen möchte, du hast es ja schon gesagt, Helmut, eure bereits erwähnte Homepage sei da allen empfohlen, www.timetoride.de. Alles zusammengeschrieben, wir werden es auch nochmal verlinken. Und wie gesagt, wer euch auch mal persönlich kennenlernen möchte, der findet da dann auch die Vortragstermine.
War super, Ferdinand, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also du hast da richtig toll durchgeführt und
ja, danke.
Du hast da sehr angenehme, ruhige Art, wie du das so durchgehst und so. Also war ein total schönes Gespräch jetzt.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, dass wir einfach ein bisschen erzählen durften.
Genau. Ja, sehr gerne. Das ist auch schön, dass ich mal so Lob bekomme am Ende der Folge. Das passiert auch nicht so oft. Genau, nee, und und das vielleicht auch noch. Wir werden ja auch noch was zusammen fürs Heft machen. Kann man das auch noch sagen an der Stelle?
Ja, genau. Wann und wie, da müssen wir uns das nochmal ausklamisern.
Aber da müssen wir uns nochmal ein Datum setzen. Genau,
da
genau.
Da wird es noch eine Reisegeschichte geben.
Ja, genau, da machen wir nochmal was. Schöne Geschichte.
Genau. Okay. Da freuen wir uns auch schon drauf. Dann euch eine gute Zeit in Spanien und wo auch immer die Reise hingeht und bis zum nächsten Mal.
Ja, Ferdinand, tschüss, danke.
Gute Zeit an alle. Zeit. Tschüssi.